Es geht heute um Evangelisation und für euch, die ihr vielleicht noch nicht so lange hier in der Jesusgemeinde seid und uns besucht, Evangelisation ist ein theologisches Fachwort dafür, dass man jemand anderem was von Jesus erzählt. Und das machen Christen im Allgemeinen, weil sie Jesus kennengelernt haben, weil sie eine total geniale Botschaft haben, sie wissen, wer Jesus ist. Und dass Jesus sie in eine Beziehung mit dem allmächtigen Gott bringt. Und das ist so wunderbar. Und vielleicht habt ihr so ein kleines bisschen unseren Enthusiasmus für Jesus gemerkt, als wir also die Lieder gesungen haben. Da haben wir nicht einfach nur so gesungen, ja, wir glauben an dich, sondern wir glauben an dich. So, wir haben Begeisterung, weil wir einfach was in Jesus gesehen haben, dass er die wunderbarste, die faszinierendste und einmaligste Person im Universum ist. Und Halleluja. Und davon sind wir so begeistert, dass das manchmal übersprudelt, ja, und wir so begeisterungsvoll anderen Leuten was davon erzählen. Dann passiert es natürlich auf der anderen Seite, dass Leute, die das noch nicht so kennengelernt haben und die Jesus sozusagen nur so als diese Geschichtsfigur kennen, die uns dann mit großen so Kuhaugen angucken, ja, wie, was ist denn mit dir los? Ja, also mir ist das natürlich ganz oft passiert. Ja, ich habe meinen Studienkollegen zum Beispiel während des Medizinstudiums immer wieder mal was von Jesus erzählt und die eine Frau guckte mich dann an und meinte so, und ich habe gedacht, so eine Leute haben nur im Mittelalter gelebt. So, ja, und ja, da blieb mir dann auch total die Spucke weg. Ja, ich wusste da nichts theologisch Akkurates und Cleveres dazu zu sagen, sondern keine Ahnung. Ich war da einfach total baff. Und dann sind natürlich Christen dazu einfach in der Versuchung dann zu sagen, ja, also wenn euch ständig einen so eine Kuhaugen angucken, ja, dass man da sagt, ja, dann behalte ich das einfach für mich und freue mich einfach für mich selber alleine. So, geht ja auch. Wir sind ja sowieso so eine individualistische Gesellschaft. Lasst doch die anderen ihr Leben, ja. Ich habe halt meinen Jesus. Und das ist aber einfach Jesus nicht so gedacht, ja, sondern es soll wirklich so in unserem Leben sichtbar sein, von dem, was Gott für unser Leben will, dass wir begeistert sind über seinen Sohn. Und deshalb reden wir also heute über Evangelisation, über dieses Fachwort, wie man anderen Leuten von Jesus erzählt. Und normalerweise ist das dann immer so in der christlichen Gemeinde, man predigt so immer so alle 2 Jahre mal über Evangelisation. Und dann quält sich sozusagen die ganze Gemeinde durch die 30, 40 Minuten, weil wir natürlich alle ein bisschen schlechtes Gewissen haben, weil wir eigentlich wissen, dass das ein Hauptauftrag von Jesus ist, was wir machen sollen. Aber so, wenn wir dann die letzten 2 Jahre zurückdenken, nicht so viel oder gar nichts passiert ist. Und dann aber ist das Gute, dass sozusagen spätestens nach ein paar Stunden oder Tagen so eine Art Verdrängungsmechanismus wieder einsetzt. Und man das Ganze sozusagen schnell vergessen hat und glücklicherweise zu anderen praktischen Themen übergeht. Und diesmal wird das aber ganz anders. Weil nämlich die Ältesten eine wirklich attraktive, kulturrelevante und vor allen Dingen effiziente Methode entwickelt haben, wie man anderen Leuten von Jesus erzählen kann. Und diese, Methode will ich euch einfach mit dem nächsten Video zeigen. So. Also das hatten wir also vor, bis wir gemerkt haben, dass es ein großes Problem gibt, woran die ganze Sache scheitert. Und das ist, es einfach nicht genügend Leute in der Jesusgemeinde gibt, die einen Kombi mit einer Heckklappe fahren. Und dann haben wir uns gedacht, okay, müssen wir das doch irgendwie ein bisschen anders machen. Und darüber möchte ich euch heute erzählen. Der Text aus dem Wort Gottes kommt aus 1. Korinther Kapitel 9. Und hier schreibt Paulus Folgendes. Er sagt, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der an die Luft schlägt, also im Boxkampf. Sondern ich zerschlage meinen Körper und mache ihn zum Sklaven, damit ich, nachdem ich anderen gepredigt, nicht selbst disqualifiziert werde. Der Text ist so am ersten Anblick natürlich zum Teil verständlich, zum Teil aber ein bisschen enigmatisch von dem, was er eigentlich illustrieren soll. Also wir verstehen diese Bildersprache, wir wissen, es geht da um einen olympischen Lauf. Paulus sagt da so, also wenn ich laufe, wenn ich mal mein Leben symbolisiere, dann laufe ich nicht so dahin getrödelt, sondern wie wir in der Schule, ja, wenn du also einen Sportunterricht hattest, ja, und die Mädels zugeguckt haben, das war unsere größte Motivation, ja, so ordentlich loszulegen. Ja, jeder wollte der Erste sein, die Bestzeit haben, weil ja die Mädels zugeguckt haben. Ja. Dass so Paulus sagt, also ich setze mich ans Ziel, ja, und ich will da wirklich mein Bestes geben und als allererstes durchs Ziel laufen. Und wenn ich boxe, dann habe ich trainiert. Und dann versuche ich da mit einem gezielten Schlag dem anderen ordentlich eine zu versetzen. Und was das ist verständlich, aber die Frage ist ja, was willst du denn damit eigentlich sagen? Was willst du damit illustrieren? Und dazu müssten wir vielleicht mal gucken, wie 1. Korinther 9, wo diese Bibelstelle herkommt, eingebettet ist, sozusagen in diesen gesamtgroßen Kontext. Und da habe ich euch so eine kleine Übersicht gemacht. Diese Bibelstelle steht also in einem großen Abschnitt von drei großen Kapiteln, wo es um ein hauptsächliches Thema geht. Und das Thema geht eigentlich darum, dass die Korinther sagen, wir haben ein Recht, Fleisch zu essen, was in einem Tempel geopfert wurde. Das fängt einfach am 1. Korinther damit an. So all das, was so dahinter liegt in der ganzen Argumentation, ist, dass die Korinther sagen, also Paulus, kannst uns erzählen, was du willst. Bei uns gibt es Fleisch auf dem Markt zu kaufen. Bei uns gibt es Fleisch aus dem Tempel. Das haben wir schon immer so gegessen. Und wir haben ein Recht als Christen, das auch so weiter zu essen. Und dann im Mittelteil reagiert Paulus darauf und erzählt also, wie ein echter Christ mit Rechten, die er hat oder angeblich hat, umgeht. Und dann kommt im Korinther 10 zurück zu dem Opferfleisch, wo er sozusagen dann da erklärt, wie diese Idee, wie man mit Rechten umgeht, ganz praktisch auf das Opferfleisch anzuwenden ist. Was die Korinther natürlich machen, ist, sie argumentieren theologisch, also sie sagen am Anfang, also wir haben alle Wissen, ein Götze ist nichts. Das heißt, sie argumentieren ihre Rechte und sagen so, wir wissen doch von dir, Paulus, es gibt gar nicht so viele Götter, wie bei uns Tempel rumstehen, sondern es gibt nur einen Gott. Wenn wir also das Fleisch essen, was zu den sogenannten Göttern geopfert wird und wir ja wissen, dass das gar keine Götter sind, ist das ja ganz, können wir das ja essen. Das ist ja überhaupt nicht irgendwie belastet mit anderen Kulten. Aber die Korinther haben nicht wirklich eine theologische Frage, sondern worum es ihnen eigentlich geht, ist, dass Druck von der Gesellschaft ausgeübt wird, das Fleisch einfach mitzuessen. Wir sehen das im 1. Korinther 10 dann, in dem Paulus nämlich sagt, keine Versuchung hat euch je ergriffen als nur eine menschliche. Also die sind nicht nur theologisch versucht zu essen, sondern sind praktisch versucht. Da ist einfach ein Druck da, wenn du auf den Marktplatz gehst, beim Tempel einzukehren. Ihr habt keine Versuchung, die über euer Vermögen geht, sondern mit der Versuchung wird Gott auch einen Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Und das ist ziemlich leicht verständlich, wenn wir uns einfach mal so Korinth angucken. Ich war vor 3 oder 4 Jahren da und habe euch hier einfach mal so einen Stadtplan mitgebracht. So sieht also von der Übersicht der Marktplatz aus. Man kommt da Nummer 1, das Grüne, die sogenannte Lachaionstraße, in diesen Marktplatz rein. Rechts und links findet man dann römische Bäder. Und dann hat man sozusagen im Norden und im Süden riesengroße Einkaufsstraßen, wo alles, was das griechische, römische Herz begehrt, man sich kaufen kann. Und diese ganzen vielen Nummern, nicht alle, aber ganz viele Nummern, haben was mit Tempeln zu tun. Nummer 33 sehen wir gleich, ist der ganz große Apollon-Tempel. Die Nummer 27, das E da ganz links, ist der Tempel zu dem vergöttlichten Augustus. Und die ganzen vielen, ganz viele kleine Nummern da, zum Beispiel D, K, I, H, G und F, sind Tempel für die Aphrodite, sind Tempel für die Hera. Da gibt es ein Pantheon, also da werden gleich mal alle Götter alle zusammen angebetet. Da gibt es Götter für die, da gibt es Tempel für Venus. Für ein Tempel für die Fortuna, also für das Lebensglück. Es gibt einen Poseidon-Tempel, einen Herakles-Tempel und was auch immer du willst. Und es ist folgendermaßen ist es jetzt so. In Korinth, die Tempel sind ja alle aktiv. Es ist ja nicht so wie in den Kirchen in Deutschland, dass nur die Gebäude rumstehen und eigentlich niemand drin ist, außer die Besucher. Sondern hier passiert wirklich jeden Tag was. Und alles im Alltag der Korinther, was die Korinther erleben, ist religiös angehaucht. Das heißt, es gibt keine private Feier. Jede Geburtstagsfeier, jede Einschulungsfeier, jede Ausschulungsfeier, also wenn ein Kind erwachsen wird, jede Hochzeit, jede Beerdigung, was immer du denken kannst, jeder Sportwettkampf, jede Theatervorstellung, alles ist religiös. Alles. Und zu allen religiösen Feiern wird gegessen. So wie das sein sollte, ja. So. Es gibt immer was zu essen. Und jetzt musst du dir vorstellen, die Korinther oder die Antike ist nicht so individualistisch, wie wir heute sind, sondern du bist in einem Beziehungsgeflecht eingebunden. Ja? Du hast also einen Patronus, also jemand, der über dir steht, der auf deine Rechte guckt, dem du wieder bei den Wahlen hilfst, etc. etc. Du hast einen Arbeitgeber, du hast vielleicht Leute, mit denen du Geschäfte machst, die in derselben Berufsgruppe sind. Du bist eingebaut in Beziehungen. Und diese Beziehungen, die du hast, die laden dich natürlich ständig ein. Die sagen, du weißt du was, heute ist meine Geburtstagsfeier und ich feiere im Tempel des Apollo, 15 Uhr geht's los. Und dann wird's schwierig. Und dann wird's wirklich schwierig. Weil dann muss der Christ sagen, vielen Dank für die Einladung, aber ich bin nicht mit dabei. Weil ich die Götter, und das ist einmal so, die Römer und die Korinther, die Römer und die Griechen hatten wenig Moralvorstellung, aber eine Moralvorstellung hatten sie, und das war, die Götter soll man ehren. Und es war fast so ein bisschen wie im Kommunismus, also so ein bisschen Sozialismus anzuzweifeln, ja, war ein Staatsverbrechen. Und so war es ein Verbrechen in der damaligen Zeit zu sagen, ich mache da nicht mit, ich opfer dem Tempel nicht mehr, ich opfer dem Gott nicht mehr. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie schwierig das die Leute hatten im ersten Jahrhundert, Christ zu werden. Das hat echt was gekostet. Und kein Wunder, dass die Korinther sagen, nein, können wir hier irgendwie eine Kompromisslösung finden, lieber Paulus. Lass uns doch einfach weiter unsere Beziehung leben, wie wir sie leben. Wir können ja privat in unserem Herzen an Jesus glauben, aber wir können doch einfach trotzdem weiter zu den ganzen Geschäfts-, Geburtstags- oder sonstigen Essen gehen. Und Paulus argumentiert in diesen drei Kapiteln, wie ein echter Christ sich verhält. Und was Paulus sagt ist, wenn wir Rechte haben, können wir gleich zum nächsten Text gehen, ist, ein echter Christ liebt Jesus so sehr, dass er bereit ist, für seinen Herrn und vor allen Dingen für die Ausbreitung des Evangeliums seine Rechte aufzugeben. Guck mal, hier fängt Paulus an, er sagt, haben wir etwa kein Recht zu essen und zu trinken? Haben wir kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen oder wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Also Kephas, Petrus ist mit seiner Frau immer auf Dienstreise gegangen und Barnabas und Paulus sind allein Single durch die Welt getourt. Und Paulus sagt, hätte ich nicht ein Recht, mir auch eine Frau zu nehmen und dementsprechend eine Bezahlung von euch zu kriegen, weil die Frau ist teuer in der Antike. Ja? Wie heute auch. Aber es lohnt sich trotzdem zu heiraten. Oder nicht meine Frau, ja. Also meine Frau ist ein Sparfuchs, nur mal so nebenbei gesagt, ja. Also Nummer 7. Wer tut jemals Kriegsdienst auf eigenen Sold? Das heißt, die Idee ist, wer meldet sich zur Armee und sagt, ich mache hier mit und bezahle das Ganze auch noch? Nee, du kriegst natürlich Waffen und Sold gestellt. Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Also die Idee ist, du hast gewisse Rechte, ja. Und Paulus sagt hier, wenn wir euch Geistliches gesät haben, also wenn wir euch gedient haben, Tag früh aufgestanden sind, gebetet haben, euch Evangelium gepredigt haben, was ist es da Großartiges, wenn wir von euch das Irdige antworten? Also wenn ihr Geld in den Beutel tut, der da rumgeht, damit wir bezahlt werden. Und jetzt sagt Paulus was ganz anderes. Obwohl wir diese Rechte haben und durchaus durchsetzen hätten können, gebe ich ein Beispiel, wie ich lebe. Ich gebe diese Rechte auf im Vers 12, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Das heißt, die Idee ist, dass Paulus ist, wenn er Geld von den Korinthern genommen hätte, hat er gewusst, das hat er schon vorher geahnt, dass folgende Reaktion kommt. Die hätten dann irgendwann mal gesagt, du predigst uns ja nur, weil du von uns abschmieren willst. Ja, weil du nur Geld von uns haben willst. Und Paulus sagt, weil ich das vorausgeahnt habe, habe ich Folgendes gemacht. Ich bin zu euch gekommen und habe von euch nicht einen einzigen Penny oder eine einzige Drachme genommen. Sondern ich habe gepredigt und nachdem ich fix und fertig war, da habe ich schon abends noch gearbeitet und bin todmüde früh wieder aufgestanden, um euch zu dienen. Nehmt mich als Beispiel, wie ich meine Rechte, die ich eigentlich habe, aufgebe, um das Evangelium zu willen. Weil sonst wärt ihr nicht zum Glauben gekommen, sonst wäre euch ein Hindernis gewesen und immer wäre sozusagen diese Brille vor euch gewesen, ja, der erzählt uns diese Botschaft von dem Jesus ja nur, weil er uns absahnen will. Das heißt, für das Evangelium gebe ich ein Recht auf. Weiter geht's im Text. Und dann sagt Paulus als Nächstes, obwohl ich allen gegenüber frei bin, niemand zwingt mich, ich muss nichts machen, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht und wieder hier, für einen großen Grund, damit ich immer mehr gewinne. Ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter dem Gesetz sind, wie einer unter dem Gesetz, also wieder ein Beispiel für einen Juden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, welche unter dem Gesetz bin, gewinne. Die, die ohne Gesetz sind, also die Heiden, bin ich wie ohne Gesetz geworden, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, Ende Vers 21, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich tue aber all dies, um des Evangeliums willen, um Partner mit ihm zu sein, um Anteil mit ihm zu bekommen. Das heißt, es geht hier in diesen Versen nicht darum, dass man sich einfach immer nur der Kultur anpasst, wo man ist, sondern dass Paulus sagt, ich bin bereit gewesen, meine Rechte aufzugeben. Als Jude habe ich einfach kein Schweinefleisch gegessen und ich mag es nicht. Mir ist einfach dieser Geschmack von, keine Ahnung, vergammelten Essen, was das Schwein da gefressen hat, einfach zuwider. Ja? Ich liebe lieber so ein bisschen aus den geschmortes Lamm aus den Golanhöhen, ja, so biokräutermäßig, ja. Und eigentlich hätte ich ein Recht, wenn ich nach Korinth komme, zu sagen, esse ich einfach nicht. Aber er hat gesagt, ich überwinde mich und ich gebe mein Recht auf, weil es mir in dem Augenblick geholfen hat, anderen Leuten das Evangelium zu verbreiten, die es auf andersweitig nicht gehört hätten. So, und dann kommt eben unser berühmter Text, wo es darum geht, dass Paulus sagt, jetzt illustriere ich das mal euch in einem Beispiel, was Rechte aufgeben bedeutet. Ein Läufer, vielleicht können wir den Text nochmal anmachen, ein Läufer, der muss auch Rechte aufgeben. Jemand, der an Olympischen Spielen teilnimmt oder an Spielen, die in der Nähe von Korinth stattfinden, zum Beispiel an den Nemeischen Spielen oder den Isthmischen Spielen, also es gibt insgesamt 4 große Spiele, die in der Antike stattfinden, der kann nicht sozusagen bis zum letzten Tag, wo er antritt, noch Bifteki und vielleicht, keine Ahnung, so griechischen Joghurt mit Honigsoße essen oder so, ja. Sondern der fängt schon lange vorher an, seine Rechte, die er hat, aufzugeben. Der steht extra frühzeitig auf und läuft seine Runden, um zu trainieren. Und wenn jemand boxt, ja, dann kann ich nicht mit so einem Fettbauch da ankommen, ja, sondern da muss ich ein bisschen Muskeln hier oben haben, ja. Und das geht natürlich nur, wenn ich meine Rechte aufgebe und ein bisschen mir Mühe gebe. So, und ich habe euch einfach mal ein paar Bilder mitgebracht, um euch das noch ein bisschen zu verdeutlichen, was denn oder wie das da bei den Spielen so ist. Vielleicht das allererstes Bild, dieses schöne Bild ist also in Olympia. Ja, auch hier sehen wir wieder, es ist alles religiös. Es ist der Apollontempel, oder was übrig geblieben ist von dem Apollotempel, da im Zentrum von Olympia. Nächstes Bild. Hier haben wir noch die Überreste des Tempels des Zeus. Das sind enorme, riesige Steine. Und dann im nächsten Bild sehen wir den Eingang zum großen Lauftheater. Also durch diese Röhre laufen im ersten Jahrhundert die Läufer, wie heute, wenn man im Fußballspiel ist, unter Pyrotechnik, na gut, okay, ist heute nicht mehr erlaubt, und Fahnen und Begeisterung stürmen ins Stadion hinein. Dieses Stadion, wenn wir das dann gleich sehen, vom Inneren passt ungefähr 40.000 Leute in Olympia, zu den Olympischen Spielen sind 100.000 Leute auf einem relativ kleinen Areal, also da ist richtig ordentlich was los. Nächstes Bild. Und hier haben wir auch schon einen der antiken Läufer, die hier gleich Einzug nehmen in das Stadion, ja. Sieht ja noch ganz athletisch aus, war vor ein paar Jahren, ja. So, und hier haben wir jetzt den Startblock, da treten die Läufer an und da hinten im Hintergrund, da wo diese, sieht man diese kleine Röhre, da ist sozusagen dann die Ziellinie, die habe ich euch auch mitgebracht. Am nächsten Bild, hier haben wir die Ziellinie, da müssen wir drüber laufen. Und da rechts diese Einsparung in der Rasenfläche, da wo die ganzen Leute gesessen haben, da haben dann die olympischen Richter gesessen, also die dann beurteilt haben, wer da als allererstes durch die Ziellinie gekommen ist und gewonnen hat oder wer disqualifiziert werden musste. Nächstes Bild. Und hier sehen wir mal auf einer antiken Vase, ja, wie die Läufer damals aussehen. Hier kann man sich vorstellen, ja, wenn man diese athletischen Körper sieht, die haben was dafür gemacht. Also die Olympischen Spiele waren also nicht nur ein Sportwettkampf, sondern die waren auch ein ästhetischer Wettkampf. Ja. Also man ging da natürlich, die ganzen Leute sind da nicht hingepilgert, nur um sie mitzukriegen, wer als allererstes durchs Ziel rennt, sondern die wollten die Leute sehen. Ha. Übrigens nur Männer erlaubt. Ja. Heute ist das irgendwie andersrum, aber ist egal jetzt. So, nächstes Bild. Hier sehen wir einen Boxwettkampf. Die Bedingung bei einem Boxwettkampf ist, man zielt nur aufs Gesicht. Und es wird gleich noch interessanter oder vielleicht etwas brutaler. Hier sehen wir also eine Statue von einem berühmten Boxwettkämpfer und der hat hier so diese Art Boxhandschuhe an. Das sind nicht solche schönen, sanften, gefütterten Dinge, wie ich habe, die ich euch mitgebracht habe, sondern das sind Lederriemen, in welche Blei eingearbeitet ist, Bleiplatten. Und mit diesen Dingern haut man dem Gegner ins Gesicht. Jetzt sagt Paulus, wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich mit meinem Handschuh nicht so wie einer, der einfach nur so ein bisschen in die Luft baumelt. Ja? Weil nämlich was passiert, wenn du mit diesen Bleidingern ordentlich ausholst und nicht triffst, ist, dass dein Arm irgendwo hinfliegt und dein Körper noch hier bleibt. Ja? Sondern du musst den Stoß, der muss in gewisser Weise abgefangen werden, nämlich vom Gesicht des Gegners. Und Paulus, ist brutal. Die damalige Welt war nicht Zuckerschlecken, ja. So, das heißt, Paulus sagt das Folgende ist interessant. Er sagt, wenn ich kämpfe, kämpfe ich so. Ich versuche einen gezielten Schlag zu machen. Und wenn Folgendes passiert, wenn mein Körper sagt, ich habe keine Lust mehr, ich habe auch Rechte, ich will wieder Bifteki und griechischen Joghurt mit Sahnesoße essen, ja. Dann erinnere ich mich daran, worum es eigentlich geht, nehme meinen Boxhandschuh und hau mir ein blaues Auge. Kabumm. Das ist, was der Text sagt. Ich schlage mich selbst. Und ich mache meinen Körper zum Sklaven für mein zielgerichtetes Handeln, für das, was ich eigentlich will. Das heißt, wenn es zwei Optionen gibt, nämlich einfach ruhig in Gemütlichkeit mein Leben als Christ mit meiner Freiheit zu leben, und auf der anderen Seite zielgerichtet zu sagen, ich lebe aber für ein großes Ziel. Und Teil dieses Zieles ist ganz speziell hier im Kontext die Ausbreitung des Evangeliums. Dann nehme ich meinen Boxhandschuh und sage, alles hat sich diesem Ziel unterzuordnen. Bam! Und du machst mit. So. Ich habe im Abendgottesdienst die Predigt schon mal gehalten, habe gesagt, der Text ist ungemütlich. Er ist wirklich richtig ungemütlich. Nicht nur, weil er brutal ist, sondern weil er uns plötzlich was offenbart. Er offenbart uns, dass wir anders leben. Eben gerade noch saßen wir alle so gemütlich auf unseren Stühlen und ich zu Hause in meiner Bibel lese, ja, so ganz romantisch, ja, gucke ich so aus dem Fenster raus, habe so mein Wort Gottes und schmuse es mit dem Herrn. Ja, und mit einem Mal wird es ungemütlich. Es wird ungemütlich in dem Augenblick, wo wir merken, was der Text mit uns zu tun hat. Wir denken noch die ganze Zeit darüber, ach, ist das schön, das hat nichts mit mir zu tun. Ja, bei uns gibt es kein Opferfleisch. Ja, ich bin überhaupt nicht versucht, irgendwie so dem Evangelium entgegen was zu tun, sondern ich kann so wunderbar weiterleben, wie ich will. Und dann merken wir, dass wir genauso Rechte vorschieben. Gegenüber einem zielgerichteten Leben und gegenüber einem visionären Leben, was sagt, ich richte mein Leben danach aus, anderen Leuten was von Jesus zu erzählen. Ich weiß nicht, was es bei euch ist, aber ich kenne meine eigenen Rechte, die immer wieder hervorkommen. Ich bin von Natur aus so ein bisschen introvertiert und es ist vielleicht ein bisschen zu stark gesagt, aber das ist mal so eine rhetorische Übertreibung, aber ich hasse es, mit Leuten zusammen zu sein. Also der größte Graus, wenn immer Leute immer so eine Werbung machen, so gibt in der Zeitung oder so, so Städtetouren. Ja? Wenn ich schon den Bus sehe, der da gerammelt voll ist mit Leuten, ja, würde ich sagen, ja, also du kannst mich bestrafen, um auf diese Paris-Tour zu fahren. Ja? Aber freiwillig melde ich mich nicht dazu, ja? Gib mir irgendwo ein stilles Örtchen in der sächsischen Schweiz, ja, was, wo keiner kennt, wo keiner hinkommt, wo ich alleine meinen Baum umarmen kann, ja. So, da bin ich glücklich und zufrieden. Und meine introvertierte Einstellung überträgt sich auf genau dieses Problem. Wenn ich irgendwo bin, ja, dann sage ich zum Beispiel beim Friseur oder letzte Woche hatte ich einen Arzttermin, dann komme ich da rein mit der Einstellung, ich habe ein Recht, hier reinzukommen, als allererstes behandelt zu werden, so schnell wie möglich wieder rausgelassen zu werden und in der Zwischenzeit von allen Leuten in Ruhe gelassen zu werden. So, naja, jedenfalls hatten wir ja dann die Einladung für den Abendgottesdienst, dass wir für nächste Woche sagen, hey Leute, wir laden einfach alle möglichen Leute ein, die wir irgendwie an die Hand kriegen, ja, vielleicht passiert ja was und der Herr tut was. Und dann ist das Blöde auch noch passiert, dass der Arzttermin sozusagen zwischen zwei Predigten von Evangelisation lag. Ja. Also hatte ich ja meinen Flyer mit und saß dann so da und habe mir das dann nochmal überlegt mit dem Abendgottesdienst. Habe gesagt, na weiß Gott, die will bestimmt sowieso nicht. Und eigentlich will ich eigentlich nur meine Ruhe haben. Und eigentlich habe ich ein Recht auf meine Ruhe. Und außerdem hasse ich es, wenn ich beschämt werde, wenn ich irgendwelchen Leuten was von Jesus erzähle und mich diese Kuraugen wieder angucken. Ja? Und die wieder denken, dass ich irgendwo aus dem 15. Jahrhundert entflohen bin. Und deshalb können wir nicht einfach das so machen, dass ich hier einfach schön sitze, die sächsische Zeitung lese, drankomme und wieder nach Hause gehen kann. Ja? Und dann ringe ich so mit dem Herrn, ja, und sage so, Gott, ich weiß, ich muss am Sonntag wieder hier stehen, dann muss ich irgendwie ein Glaubenszeugnis haben. Ja. Und außerdem, ja, lass mich ein treuer Christ sein, lass mich wirklich so leben, als wenn ich Jesus dich wirklich, als wenn du wirklich wichtig bist. Ja. Lass mich doch einfach wieder diese Vision bekommen dafür, dass es normal ist, dass Christen einfach strahlen und dass die Begeisterung einfach rausgeht. Also habe ich dem Wartezimmer den Leuten alle was von Jesus erzählt und 12 Leute haben sich bekehrt. Nein, okay, nein. Ich habe meinen kleinen Abendgottesdienstzettel genommen, ja, und habe diesen kleinen Abendgottesdienstzettel zu dieser Krankenschwester da hingebracht. Die schien mir also am freundlichsten von allen Leuten zu sein. Habe sie also eingeladen und gesagt, hey, wissen Sie was, ich bin vor vielen Jahren, habe ich Gott kennengelernt und es ist so fantastisch, ja, einfach zu wissen, dass man ewiges Leben hat, dass man weiß, wofür man lebt. Wenn Sie Lust und Interesse hätten, wir haben hier einen Abendgottesdienst, einen Haufen junge Leute, ja, das macht total viel Spaß und so, wenn Sie mal mitkommen wollen, ja, ich bin auch immer da, herzlich willkommen, ja, hier ist der Flyer, ja, und dann nimmt die das Ding und sagt so, ja, ich lege es da raus zu den anderen Werbungen, ja, sprich, das war so, ich lege es auf den Haufen Müll, den die anderen Patienten mitbringen, so zur Ablage, ja. Und ich sage so, nein, das ist doch für Sie privat, ja, so, Sie können, aber natürlich nicht so enthusiastisch wie jetzt, sondern eher so ein bisschen wie so ein schüchternes Reh, ja. Das ist für Sie privat, ja, also das ist einfach, weil Gott Interesse an Ihnen hat, ja. Naja, jedenfalls war es nicht so das Glaubenszeugnis draus geworden, aber das ist einfach normal, ja. Ich meine, damit müssen wir uns einfach, also ich hoffe ja, dass sie nächste Woche kommt, aber schauen wir mal. Aber nur so funktioniert es. Nur wenn wir bereit sind, unsere Rechte aufzugeben. Wir als Christen sagen oft, wir haben einfach ein Recht, einfach nur unsere Arbeit zu machen und zu Hause in Ruhe zu lassen zu werden, weil es kostet einfach ein bisschen Mühe. Und was Paulus sagt ist, ich bin bereit, meine Rechte aufzugeben, für eine größere Sache willen. Und wenn er dann sagt, ich nehme meinen Handschuh und ich boxe mich damit, was er damit sagt, ist nicht, wie er das tut. Er sagt nur, was er tut. Also er sagt nur, das Endresultat ist, ich gebe meine Rechte auf und komme zu dem Punkt, wo ich sage, ich diszipliniere mich für eine größere Sache. Aber wir dürfen nicht uns vorstellen, dass Paulus sagt, ich nehme meinen Handschuh und ich zwinge mich einfach dazu. Zwingen funktioniert nicht bei Paulus, das weiß er. Sondern was er macht, ist, er überzeugt sich selber, meistens durch Theologie, er überzeugt sich selber, indem er sich in Erinnerung ruft, um was es wirklich geht. Und so ein Gefühl dafür haben wir hier in der nächsten Folie. Da können wir mal weitermachen? Hier haben wir den Siegeskranz, Subi. Das ist nämlich, glaube ich, beim Thema. Ne? Wenn natürlich der Athlet gewinnt, kommt da die Siegesgöttin und überreicht den Siegeskranz. Nächste Folie. Nächste Folie. Ah, nein, hier, die lassen wir, die ist gut. So, Paulus sagt, jeder, der kämpft, ist enthaltsam in allen. Jetzt sagt er die Begründung, ich denke, hier ist ein Anzeichen dafür, warum er überhaupt dazu kommt oder wie er dazu kommt, wie er sich dazu bringt, zu disziplinieren. Er sagt, weil manche Leute kämpfen und geben ihre Rechte auf für den vergänglichen Siegeskranz, wir aber für den unvergänglichen. Und da darf man sich nicht Folgendes vorstellen, was Paulus macht. Er argumentiert nicht von dem Geringen zu einem Großen, also vom Sinne von, die kriegen nur da so ein billiges Lorbeerding gegeben und wir kriegen einen großen Siegeskranz, sondern er argumentiert vom was Großen zu was Übergroßen. Und das sehen wir daran, wie das, was ein Siegeskranz damals bedeutet hat in der Antike. Habe ich euch ein Zitat mitgebracht von einem antiken Schriftsteller? Dann auf der nächsten Folie. Kein Zitat, sondern eine Beschreibung. Wenn ein Athlet gekrönt wurde, also wenn er einen Siegeskranz bekommen hat, war das fast wie so eine Art Heldenanbetung. Und ein Beispiel davon ist ein Mann, Exainetos. Jetzt geht's wieder. Super. Ja, ihr hattet ja die Chance, in der Zwischenzeit das alles zu lesen. Ein sogenannter Exainetos von Akragas auf Sizilien gewinnt seinen zweiten Kurzsprint, also das zweite Mal in der Olympia in 412 vor Christus. Bei seiner Rückkehr, als unser lieber Exainetos zurückkommt, wird er von einer Eskorte von 300 Gespannen, die mit weißen Rössern gezogen wurden, begrüßt. Das heißt, könnt ihr mal sehen, was es für eine Art, wie ein Athlet damals begrüßt wurde. Also nichts mehr mit Frankfurt so, keine Ahnung. Irgendwie stehen die Leute auf dem Balkon und ein paar Leute jubeln zu. Da ist richtig ordentlich was los. Ein Teil der Stadtmauer wurde für seinen Einzug abgerissen. Weil die Idee ist, wenn du einen Helden, der gewonnen hat, in deiner Stadt hast, sind die Götter so sehr mit dir, dass du die Stadtmauer nicht mehr brauchst. Weitere Privilegien für den Mann sind, er kriegt den Platz in der ersten Reihe im Stadion, den ersten schönsten prominenten Platz, den es überhaupt gibt, zusammen mit allen privilegierten Politikern. Er kriegt eine Ehrenstatue, wurde ihm geweiht. Die ist meistens aus Bronze und wird dann immer schön poliert, damit die in der mediterranen Sonne so schön leuchtet, genau wie der geölte Körper, als der Mann da gerannt ist. Oder eben aus Marmor. Es wird ihm eine Siegeshymne geschrieben von einem bekannten Poeten. Und die wird dann in der öffentlichen Inschrift sozusagen für die nachfolgenden Generationen öffentlich gemacht. Und das Ganze hat so einen Hauch des Göttlichen, einen Hauch von diesem Wow, ein Held ist unter uns. Und was Paulus macht, ist erst Folgendes. Er sagt, stell dir mal vor, die Leute machen das für das. Die Leute machen das für 300 Rösser mit weißen Pferden, mit einem Willkommen, mit einer Ehre, mit dem besten Platz im Stadion. Und wir machen das für etwas Unvergängliches, was das bei weitem übertrifft. Das heißt, wie Paulus sich dazu bringt, zu sagen, ich lebe zielgerichtet fürs Evangelium und gebe meine Rechte auf, indem er sagt, um was geht es eigentlich? Es geht um den großartigen Herrn und ich lebe für ihn und manchmal gebe ich einfach mein Recht auf, um ihn zu ehren, um ihn groß zu machen und um dieses Gefühl, um diese Erwartung, wenn ich eingehe in seine Gegenwart, wird er mich ehren und wird er zu mir sagen, du bist meinem Namen würdig gewandelt auf diese Ehre. Es geht um was Großes. Und Paulus benutzt diese Art zu argumentieren. Er benutzt diese Art und Weise zu sagen, er ist es würdig für ihn, für seinen Lobpreis, für seine Anbetung, bin ich bereit, meine Rechte aufzugeben. Und jetzt ganz praktisch, kommen wir so ganz praktisch zu dem, wie man das heute im 21. Jahrhundert macht. Ich war vor einigen Wochen ja in Taiwan und was mich immer wirklich so wahnsinnig fasziniert in der Gemeinde in Taiwan, ist, dass die Gemeinde da, Living Water heißt, man kommt dahin und die haben in ihrer DNA eine attraktive Art und Weise, sie suchen nach allen Möglichkeiten, Leuten was von Jesus erzählen. Ich war da zum Beispiel, im nächsten Bild, der Gastsprecher in so einem Wintercamp. Da wurden also alle Leute eingeladen, da muss so ein Bild geben mit ganz vielen Leuten drauf, da wurden also Leute eingeladen, die sozusagen mit dem Studium fertig sind. Und die sind da zu diesem Camp gekommen. Und da soll ich also predigen und ich frage den Pastor da, und wer ist denn das, kennst du den und so. Und bei ganz vielen Leuten sagt der Pastor, kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Habe ich mir gedacht, na, das ist ja auch interessant, du bist der Pastor von der Gemeinde, du kennst ja die Hälfte der Leute nicht. Und dann sagt er mir, die sind alle neu. Und ich so, wie ist es, die sind alle neu? Ich denke, das ist hier ein christliches Wintercamp. Er sagt, na klar, es ist ein christliches Wintercamp, aber wir laden alle Leute zu allen Veranstaltungen immer ein. Und es kommen immer neue Leute. Völlig egal, ob das Lobpreisabend ist, Ältestensitzung, Pastorentreffen, ja, so. Immer jede Möglichkeit wird benutzt, um irgendwelche Leute einzuladen, ja, die noch keine Christen sind, ja. Und das fand ich so, wow, ist das faszinierend, ja. Und Nadja und ich sind beim letzten oder vorletzten Mal sind von so einem Geschäftspartner eingeladen worden. Und ich fand das so interessant und attraktiv, wie sie einfach evangelisieren, wie sie anderen Leuten von Jesus erzählen. Wir sind da in die Berge gefahren und dieser Geschäftsmann, der verkauft da so Fliesen und wurde von so einem Art Hotelferienkomplex eingeladen, da die Fliesen zu verkaufen und zu erneuern. Und dieses Hotelkomplex hat uns da so eingeladen und dann sind wir über Nacht geblieben. Und am nächsten Morgen war dann dieses Business-Meeting, wo dann der Paul, so heißt er, eben seine Fliesenkataloge ausgepackt hat und dem die Fliesen gezeigt hat. Und dann sitzen die da so da und dann halten sich. Und ich sehe nur, dass sie überhaupt nicht, also alle, ich verstehe nicht, gar kein Taiwanesisch, aber eines kriege ich mit, die unterhalten sich nicht über Fliesen. Und dann frage ich seinen Sohn und sage so, was macht er denn da eigentlich? Ja, so verkauft er Fliesen, ohne die zu zeigen oder so? Und sagt er, nee, die unterhalten sich gerade über Jesus. Und ich sage so, das ist ein Geschäftstreffen. So, wie passiert denn das? Erzähl mir doch mal. Übersetzt er mir einfach die Unterhaltung. Und dieser Geschäftsmann kommt da zu diesem Fliesenverkaufstreffen und sagt so, vielen Dank, dass Sie an meinen Fliesen interessiert sind. Wir glauben Ihnen, das beste und preiswerteste Angebot für die Qualitätsfliesen zu geben. Ich will Ihnen aber als allererstes mal sagen, warum unsere Firma Cornerstone heißt. Cornerstone heißt der Eckstein. Und so, wie Sie qualitativ gute Fliesen brauchen, die beim Erdbeben, die ja öfters sind, nicht kaputt gehen, braucht man im Leben einen Stein, der nicht kaputt geht, wenn es wackelt. Und deshalb haben wir unsere Firma Cornerstone genannt, weil wir Christen sind, an Jesus glauben und wir wissen, auf diesen Felsen, auf diesen Stein können wir bauen, dass wenn wir sterben, wir wissen, wir haben ewiges Leben mit Gott. Und dann fragen die Leute, das ist ja interessant, erzähl mal, was verstehst du dir unter ewiges Leben? Und dann haben sie sich eine Stunde über Jesus unterhalten und dann haben die Fliesen verkauft. Und ich habe mir dann so gesagt, ist das nicht ein bisschen riskant? Ich meine so, wie viele Fliesen verkauft ihr denn eigentlich, ja, wenn ihr jedes Mal erst mit Jesus anfangt? Ja? Und dann sagt es mir, das ist einfach unsere Philosophie als Firma. Wir haben gesagt, unsere Firma soll existieren für Gott. Und da, wo wir eine Chance haben, erzählen wir Leuten einfach von Jesus. Und so lebt diese ganze Gemeinde in dieser, vielleicht nicht die ganze Gemeinde, aber 80% der Leute, in dieser, wow, ich suche nach Möglichkeiten, anderen Leuten irgendwie von dem, was ich erlebt habe, weiterzugeben. Und ich habe dann einfach Jimmy, einen von den Pastoren, gefragt, habe gesagt, so Jimmy, wenn du jetzt als Pastor, wenn wir mal tauschen würden, und wenn ich nach Tainan ziehen würdest und du würdest nach Dresden in meine Gemeinde kommen und du müsstest jetzt ein paar Leute motivieren, zu sagen, wir machen das jetzt mal so wie in Taiwan. So, wie würdest das du machen? Wie würdest du das machen? Und dann hat er was gesagt und dann, da habe ich so gesagt, wow, das war so einfach, aber es hat mich so gebufft, dass ich dann mein Handy genommen habe und gesagt, sag das nochmal. und dann habe ich aufgenommen. Und das, was er gesagt hat, will ich euch dann jetzt im letzten Video nochmal zeigen.
I'll say that to get together, a group of people together, to do it together, and to intentionally build some relationship with the people around you, because we actually have tons of opportunities that we don't see. Colleagues, classmates, and people have the same interest that gathers together. Maybe it's the old classmates or people watch Balkan together. And I will say that just to really important is that to pray for them, pray for the non-believers, and have a list, pray for them. And if you have a group of you do together, you can actually discuss the good thing that happens and struggle you have, so that you can actually to help one another, encourage one another, and yeah.
Jimmy, you're wonderful. Thank you.
Okay, in Zusammenfassung, was Jimmy gesagt hat, es gibt vier wichtige Punkte, die mich überrascht haben. Zuerst hat er gesagt, you must do it intentionally. Also ihr müsst das absichtlich machen. Also die Idee ist, überlasst Evangelisation nicht dem Zufall. Wir denken immer so, geistliche Sachen passieren per Zufall. So wie, keine Ahnung, ich treffe irgendjemanden und plötzlich kommt der Heilige Geist über mich und ich liege so halb am Boden und kann nicht anders, als das von Jesus zu erzählen. Ja? Sondern, wie er sagt, die Dinge passieren, wenn wir die absichtlich machen, wenn wir einfach sagen, okay, wir setzen uns mal hin, was wollen wir machen oder was will ich machen? Einfach mal 5 Minuten Zeit nehmen und sich einfach mal überlegen. Ja? Wie wenn du, keine Ahnung, meine Frau plant immer den Einkauf für nächste Woche, so, was willst du essen, was soll ich einkaufen? Du setzt mich einfach mal hin und sagst, was könnte ich machen, was will ich machen? Und dann, was mich total fasziniert hat, er hat gesagt, lass es uns gemeinsam machen. Und ich habe auch, das war mir völlig neu, plötzlich die Idee, wow, wie toll, was für eine tolle Dynamik entsteht, wenn wir als Kleingruppe, als Hauskreis zusammensitzen und wir nehmen uns einfach mal als Kleingruppe Zeit und sagen, okay, was denkt ihr, welche Möglichkeiten hätten wir? Was könnten wir machen? Und dann erzählt ihr da was und dann probiert man es einfach mal die nächsten 14 Tage und dann kann man drüber reden. Und man kann dann sagen, wow, das hat geklappt, das hat überhaupt nicht geklappt, ich habe dir das Flyer der Krankenschwester gegeben und die hat es auf den Müllhaufen geworfen oder so. Und es ist diese Dynamik aber, die Leidenschaft hervorbringt und wo das ganze Ding auch noch Spaß macht und sagt, okay, zweiter Versuch. Ja? So, wir machen das zusammen. Das drittens vor allen Dingen, was er zusammen macht, ist, er sagt, verbring Zeit mit Leuten. Geh einfach mal zu irgendwelchen Leuten, die du kennst, alte Klassenkameraden, wo du einfach die Beziehung nicht gepflegt hast, lad sie einfach ein zu einem Essen, zu einem Grillabend, zu einem Fußballspiel oder was auch immer. Verbring einfach Zeit mit Leuten, die es noch nicht kennen. Und dann Nummer 4, er hat gesagt, mach einfach eine Liste zusammen, mach eine Liste, wo er einfach aufschreibt, ich kenne meine Urgroßmutter, meine Tante, meinen Onkel und meinen Nachbar, der sich für Fußball interessiert. Und dann auf die eine Seite schreibst du die Leute, die du kennst, und auf die andere Seite schreibt man einfach mal auf, was man denn für kreative Möglichkeiten hätte, den Leuten das Beste, was wir anzubieten haben, mal näher zu bringen, ja. Entweder eben, ich gehe mit dem einfach nur Fußball spielen oder ich lade ihn in den Hauskreis ein oder was auch immer. Man macht das einfach ganz bewusst, ganz zielgerichtet, in der Gruppe, in der Gemeinschaft und erzählt dann, wie so was gelaufen ist. Wird das alles ganz gleich ganz toll werden? Mit Sicherheit nicht. Sondern oftmals wird es vielleicht peinlich, lustig, ja. Aber es ist einfach Teil des Ganzen, Rechte aufzugeben für ihn. Weil unser Gott so genial und unser Retter so einmalig ist, dass es sich wirklich lohnt, dass wir unsere Rechte für ihn aufgeben, dass er den Lobpreis bekommt, den er verdient. So, mit diesen Worten möchte ich euch gleich entlassen. Wayne wird dann noch einen kleinen Abschluss dazu sagen. Ich möchte gern noch für jemanden beten, der vielleicht hier sitzt und sagt, ich bin heute hier reingeschneit oder ich bin schon 2, 3 Wochen oder Monate hier. Ich habe das mir alles so ein bisschen angeguckt, aber ich habe noch nie wirklich so zu Jesus gesagt, ich möchte, dass du mein Gott bist. Ich möchte, dass du mir meine Sünden vergibst und ich glaube an dich, dass du auferstanden bist und das kannst und mich in eine Beziehung mit Jesus bringen willst. Wenn es irgendjemanden gibt, für den das zutrifft, für den möchte ich gerne beten. Du müsstest einfach nur mal jetzt kurz deine Hand heben und sagen, jawohl, das bin ich. Nummer 1. Und da drüben ist noch jemand. 2. Okay, wir beten einfach für euch beide. Und vielleicht können wir alle mit zusammen beten, okay? Du kannst einfach aufstehen. Vater, ich danke dir für zwei junge Menschen, die ihre Hand gehoben haben und gesagt haben, ich habe so ein bisschen was von Jesus gehört, aber ich habe noch nie zu Jesus gesagt, ich möchte, dass du mein Gott bist. Und wir beten einfach jetzt für als Gemeinde für euch, dass Gott euch in diesem Augenblick Glauben ins Herz schenkt. Dass ihr jetzt zu Jesus gucken könnt, der für euch gestorben ist am Kreuz, damit eure Sünden vergeben wollte, am dritten Tag auferstanden ist und ein wunderbares Leben für euch hat. Ich segne euch, dass Gott euch jetzt Glauben in euer Herz schenkt, dass ihr einfach auch fühlt, dass es euch leid tut, ohne Gott gelebt zu haben. Und dass heute ein Tag anfängt, heute Nachmittag, wo ihr mit Jesus redet und wo ihr zu Jesus sagt, ich will dich, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Ich will von dir lernen, ich will dich kennenlernen, ich will dir nachfolgen, deine Stimme hören. Dafür beten wir in Jesu Namen.